Wenn Menschen Gott lieben, wächst in ihnen oft der Wunsch, ihm etwas Großes zu bauen oder zu geben. So erging es auch David, der in einem Zedernhaus wohnte, während die Lade Gottes nur in einem Zelt stand. Doch Gottes Antwort kehrt die Perspektive um, nicht zuerst der Mensch baut Gott ein Haus, sondern Gott baut sich selbst in den Menschen hinein und schafft sich so eine Wohnstätte und ein Königreich auf der Erde. Gott sucht zuerst eine Wohnstätte in seinem Volk. David sitzt in einem festen Haus aus Zedernholz, während die Lade Gottes noch in einem Zelt wohnt. Sein Empfinden ist edel, Gott soll doch etwas Besseres bekommen als provisorische Zeltbahnen. Aber auf Davids frommen Plan antwortet Gott mit einer überraschenden Rückfrage: Seit dem Tag, als er Israel aus Ägypten führte, hat er nie ein Haus aus Stein verlangt, nie zu irgendeinem Richter gesagt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedern gebaut? Er war in einem Zelt unterwegs, mitten im Lager, am Rand der Wüste, im Staub der Geschichte dieses Volkes. Darin liegt eine feine, aber tiefgehende Korrektur. Gott definiert seine Wohnstätte nicht zuerst als heiligen Raum, sondern als heiliges Volk. Er macht den Ort seiner Gegenwart nicht an Mauern fest, sondern an Menschen, die er sich erwählt und in deren Mitte er sich niederlässt. Darum sagt er zu David, er selbst werde seinem Volk einen Ort geben, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstige. Gott sorgt zuerst dafür, dass sein Volk verwurzelt wohnt, damit er in ihm wohnen kann. Um sich selbst in uns hineinzuwirken, wurde Gott zuerst durch die Menschwerdung ein Mensch. Als Mensch starb er für uns, stand dann aus den Toten auf und wurde der lebengebende Geist. Dieser lebengebende Geist ist unser Erretter, der uns am Kreuz erlöst hat und der uns jetzt in unserem Geist rettet. Er ist unser Erlöser, Erretter, Leben und Same. Hinter dieser Geschichte steht die tiefere Wirklichkeit, gefallene Menschen sind innerlich heimatlos, auch wenn sie in schönen Häusern leben. Sie driften von Erlebnis zu Erlebnis, von Leistung zu Leistung, weil ihnen der eine Ort fehlt, an dem die Seele zur Ruhe kommt. Die Schrift bringt das in einem Satz auf den Punkt, gefallene Menschen haben keine wahre Wohnstätte, sie driften und wandern ohne ein Zuhause umher, denn Gott ist die wahre Ruhestätte des Menschen. Gott zieht in der Geschichte Israels mit einem Zelt durch die Wüste, um auszudrücken, was er im Innersten will, bei Menschen und in Menschen wohnen. In Christus kommt dieses Verlangen zum Ziel. Er wird Mensch, lässt sich in unsere Wüste hineinstellen, geht durch Tod und Auferstehung, und in dieser Bewegung wird der letzte Adam zu einem lebengebenden Geist. So wird Gott selbst zu unserem Zuhause, zu dem Innersten, in dem wir wirklich ankommen. Und mehr noch, derselbe Christus, der uns zur Ruhe wird, formt aus uns gemeinsam seine Wohnstätte und legt damit das Fundament seines Königreiches. Wer sich von dieser Gegenwart ergreifen lässt, entdeckt, Sicherheit, Identität und Zukunft hängen nicht an den Zelten oder Häusern, die wir für Gott aufzubauen meinen, sondern daran, dass Gott sich in Christus in uns niederlässt und aus unserer Unruhe einen Wohnort für sich und einen Ruheort für uns macht. In dieser Perspektive erhält der Alltag ein anderes Gewicht. Wenn Gott zuallererst eine Wohnstätte in seinem Volk sucht, dann ist jeder unscheinbare Moment, in dem wir innerlich still werden vor Christus, mehr als nur persönliche Frömmigkeit, er ist Teil eines Hauses, das Gott sich baut. Von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. In ihm beginnt der heimatlose Mensch, wirklich zu wohnen. Und in uns beginnt Gott, wirklich zu wohnen. Das zu wissen, entlastet und ermutigt, unsere Geschichte muss nicht glänzen, um Gott einen Ort zu geben. Entscheidend ist, dass wir ihn in unserer Geschichte aufnehmen. Wo Christus zur inneren Wohnstätte wird, wächst leise ein Volk heran, in dem Gott sich heimisch macht und durch das er sein Königreich auf der Erde sichtbar werden lässt. Und ich werde einen Ort für mein Volk, für Israel, bestimmen und es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstige und die Söhne der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie zuvor. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wer sich von Gottes Antwort an David prägen lässt, hört in allem religiösen Eifer eine sanfte göttliche Gegenfrage, nicht zuerst, was kannst du für mich bauen, sondern, darf ich bei dir wohnen? Diese Verschiebung der Blickrichtung nimmt den Druck, etwas Großes vorweisen zu müssen, und öffnet den Raum, in dem Christus als unsere wahre Wohnstätte Gestalt gewinnt. Im Maß, in dem er unser innerer Ruheort wird, entsteht um uns herum ein Vorgeschmack des Königreiches Gottes, unscheinbar vielleicht, aber vom Himmel her gesehen von unendlichem Gewicht. Nicht wir bauen für Gott, Gott baut Christus in uns hinein. Die Szene mit David zeigt einen vertrauten inneren Reflex vieler Glaubender: Wer den Herrn liebt, spürt früher oder später den Wunsch, ihm etwas zu geben, ihm etwas zu bauen, ihm etwas zu beweisen. David denkt: Ich wohne im Haus aus Zedern, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen, ich will für Gott ein Haus errichten. Gott unterbricht diese Richtung und sagt zu David, dass er selbst ihm ein Haus bauen will. Der Schwerpunkt verschiebt sich vom Tun für Gott zu dem Werk Gottes im Menschen. Bevor Hände aktiv werden, will Gott das Herz als Baustelle gewinnen. Er zeigt David seine eigene Bedürftigkeit: Nicht Gott braucht zuerst ein Werk Davids, sondern David braucht Gottes Werk an ihm. Wenn wir den Herrn lieben, haben wir vielleicht das Empfinden, dass wir etwas für ihn tun sollten. Doch sobald wir uns vornehmen, etwas für den Herrn zu tun, spüren wir tief in unserem Inneren, dass wir den Herrn brauchen, damit er noch mehr für uns tut. Wie wir sehen werden, mangelt es uns an Christus, wir brauchen mehr von Christus. In seiner Zusage geht Gott noch weiter. Er spricht von einem Samen aus Davids Leib, den er aufstehen lassen und dessen Königtum er festigen will: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Das Neue Testament legt aus, wer dieser Same ist, über seinen Sohn, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids kam. Und der Hebräerbrief erinnert daran, dass über ihm gesagt ist: Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Gott beantwortet Davids Bauplan nicht mit einem verbesserten Tempelkonzept, sondern mit der Verheißung seines Sohnes. Damit wird Davids innerstes Bedürfnis sichtbar: Mehr Christus, nicht mehr Projekte. Dieser Christus ist nicht bloß eine äußere Hilfe, sondern Gottes Weg, sich selbst in uns hineinzubauen. Von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist er der lebengebende Geist geworden, der in unserem Geist wohnt und in uns wirkt. So wird er Schritt für Schritt unsere Gerechtigkeit, unser Kleid, unsere Nahrung, unsere Zuflucht, unser Zuhause. Wenn Gott sagt, dass er David ein Haus bauen will, meint er letztlich genau dies: Er baut Christus in den Menschen hinein und den Menschen in Christus hinein. Nicht wir tragen Christus als Ziegelstein zu einem fernen Gotteshaus, sondern Christus trägt uns als lebendige Steine in das Haus, das er selbst ist. Das nimmt dem Glaubensleben den Charakter eines Bauwettbewerbs. Die Frage ist nicht, wer das größte Werk für Gott vorweisen kann, sondern wie tief Christus als innerer Schatzraum gewonnen hat. In Phasen, in denen unsere Pläne scheitern oder unser Dienst begrenzt ist, leuchtet diese Verheißung besonders hell: Gott hat seine Hand nicht von uns genommen, er hat nur den Bauplan korrigiert. Er arbeitet daran, dass sein Sohn in uns Gestalt gewinnt, und daraus wächst alles Echte, was wir für ihn sind und tun. Wer sich darauf einlässt, entdeckt die Freiheit, im Kleinen treu zu sein und zugleich zu vertrauen, dass Gott selbst der wahre Baumeister ist, in uns, an uns und durch uns. So verkündet der Herr dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Christus baut das Haus Gottes und richtet das Königreich auf. In Gottes Antwort an David wird ein großer Bogen sichtbar: Haus, König und Königreich werden unauflöslich miteinander verknüpft. Gott verheißt einen Sohn, der ein Haus für seinen Namen bauen und dessen Thron ewig bestehen wird. Auf der Oberfläche der Geschichte weist das zunächst auf Salomo: Er baut den Tempel in Jerusalem, erlebt aber als endlicher, sündiger Mensch auch Zucht und Begrenzung. Die Verheißung trägt jedoch eine Tiefe, die über Salomo hinausweist. Denn Gott spricht von einem Königtum, das er für immer festigt, von einer Liebe, die er nicht entziehen will. Es ist, als würde im Schatten von Salomos Tempel schon der Umriss eines anderen Hauses und eines anderen Königs sichtbar. Wenn wir 2 Samuel 7 unter Gottes Erleuchtung lesen, erkennen wir, dass der Same Davids Christus ist. Nach Vers 7 wird Gott das Königreich Davids aufrichten, das bezieht sich auf das Königreich Christi. Das bedeutet, dass das Königreich Davids das Königreich Christi ist. Die Propheten sprachen von David und Christus als von einer Person. In Hosea 3:5 und Amos Kapitel 9 Vers 11 bezieht sich das Kommen des Königs David auf das Kommen Christi. Die Propheten greifen diesen Umriss auf und sprechen von David und Christus fast wie von einer einzigen Person. In Hosea heißt es, danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Und Amos überliefert Gottes Wort, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf. Wenn Israel in den letzten Tagen David, ihren König, sucht, geht es nicht um die Rückkehr eines längst verstorbenen Herrschers, sondern um das Kommen Christi. Der im Fleisch aus dem Samen Davids gekommene Sohn Gottes ist der wahre David, der endgültige König. Er ist zugleich der Erbauer und der Inhalt des Hauses Gottes. In den Evangelien deutet er den Tempel neu, wenn er sagt, Größeres als der Tempel ist hier. Damit wird deutlich, das wahre Haus Gottes ist an die Person Christi gebunden und sein wahres Königreich an die Herrschaft dieses Königs. Heute baut Christus dieses Haus nicht aus Stein, sondern aus Menschen. Er sammelt sie, vergibt ihnen, fügt sie zusammen, durchdringt sie mit seinem Leben. So entsteht seine Gemeinde als geistliche Wohnstätte Gottes im Geist, ein Haus, in dem Gott wohnt, und ein Leib, durch den Christus regiert. Die Verheißung an David erfüllt sich, indem der Sohn Gottes in uns Wohnung nimmt und uns zu Gliedern seines Leibes macht. Wer zu Christus gehört, wird damit zugleich Bürger seines Königreiches und lebendiger Stein seines Hauses. Das Königreich Gottes erscheint nicht zunächst als sichtbares politisches Gebilde, sondern als Bereich, in dem Christus als König anerkannt wird und sein Wille geschieht. Wo er in einem Herzen, einer Gemeinschaft, einer Gemeinde regiert, wird ein Stück dieses ewigen Königreiches sichtbar, das Gott in 2 Samuel 7 zusagt. Davids Geschichte bekommt so eine erstaunliche Nähe zu unserer Gegenwart. Die Zusage eines ewigen Hauses und Throns bleibt nicht im Raum alter Verheißungen hängen, sondern nimmt konkrete Gestalt in dem Christus, der uns in sein Haus und unter seine Herrschaft ruft. Wir müssen weder unsere Zeit noch unsere Möglichkeiten idealisieren, Gott hat längst den König bestimmt, der sein Haus baut und sein Reich aufrichtet. In allem Zerbruch, in aller kirchlichen Unvollkommenheit bleibt diese Perspektive, Christus selbst hält das Haus und das Königreich. Wer sich ihm anvertraut, steht nicht auf den schwankenden Fundamenten menschlicher Einrichtungen, sondern auf der Zusage Gottes, der die verfallene Hütte Davids wieder aufrichtet und ein Königreich aufrichtet, das nicht erschüttert werden kann. Das schenkt Ruhe im Blick auf die Zukunft und Mut, heute schon in der Wirklichkeit dieses Königreiches zu leben, als Teil eines Hauses, das Gott nie wieder verlassen wird. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums auf ewig festigen. Danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Diese Verheißung schenkt Ruhe und richtet den Blick neu auf Christus, der selbst das Haus Gottes baut und sein Reich aufrichtet. Herr Jesus Christus, du wahrer Sohn Davids, danke, dass du nicht zuerst Erwartungen an unser Tun stellst, sondern uns dein eigenes Leben schenkst und uns zu deiner Wohnstätte machst. Wo wir meinen, dir ein Haus bauen zu müssen, zeigst du uns liebevoll, wie sehr wir selbst dich als unseren Samen, unsere Gerechtigkeit und unser Zuhause brauchen. Stärke in uns das Vertrauen, dass du dein gutes Werk vollendest, dein Haus baust und dein Königreich in und durch uns aufrichtest. Lass deine Gegenwart unser innerer Ruheort sein und erfülle uns mit der Hoffnung, dass dein Reich bestehen bleibt, auch wenn vieles um uns erschüttert wird. Dir gehört der Thron für immer, und in dir sind wir geborgen. Amen.